Wenn ihr den Predigtflyer auf dem Stuhl gelesen habt, dann merkt ihr wahrscheinlich auch schon, dass sind viele Titel dabei, die provokativ sind. Und das soll auch so sein. Ich glaube, Daniela hat das schon richtig gesagt. Kaum jemand hockt da inne heute Morgen und sagt, ich will alles. Und kaum einer ist parat, über Leichen zu gehen, um alles zu erreichen. Aber es gibt so Dynamiken in unserer Welt, wo ich finde, das macht Sinn, dass man die uns mal anschaut und dass man denen mal ein bisschen nachgeht. Und eine von diesen Dynamiken heisst, immer mehr wählen. Oder einfach viel wählen. Und das ist eine Dynamik, die ist überhaupt nicht neu. Also das fängt nicht erst mit Black Friday in Amerika an, sondern das ist eine Dynamik, wo es schon recht lang gibt. Und Dynamik, wo es schon recht lang gibt, die gibt es auch in der Bibel. Und deswegen bringe ich euch einen Bibeltext. Es ist im Lukas 12 und dort ab Vers 13. Und da heißt es, einer aus der Menge bat Jesus, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm, lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten ein Gleichnis dazu. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das alles gehören, das du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Klassische Predigt heute, drei Punkte und der erste geht los mit Jesus lehnt ab. So geht auch der Abschnitt los, oder? Es geht los. Einer aus der Menge bat Jesus, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Eigentlich ein recht einsichtiger Wunsch, oder? Es geht um irgendeinen Betrug, hat man den Eindruck. Also da ist der ein Bruder, der dem anderen Bruder nichts abgeben will. Alles schreit nach Ungerechtigkeit. Aber Jesus entgegnete ihm, lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Ich habe mich gefragt, warum hat der Mann überhaupt Jesus gefragt? Und man kann das auf ganz unterschiedliche Arten erklären, warum der Mann mit der Frage über sein Erbe an Jesus gekommen ist. Die eine Möglichkeit, das zu erklären, heisst, früher sind Rabbiner, also die Lehrer, die Gesetzeslehrer, sind auch Richter gewesen. Also, wenn man irgendeine Rechtsstreitigkeit gehabt hat damals, dann ist man, wenn man in Israel gewohnt hat, im damaligen besetzten Gebiet, ist man erstmal zum Rabbiner gegangen. Und der hätte das allenfalls schon können lösen. Jetzt ist Jesus aber nie so ein eingesetzter Richter gewesen, sondern eigentlich mehr so ein ein, wo nicht ein offizielles Amt hatte. Natürlich wird er da mit Meister oder mit Rabbi oder Lehrer angeredet, aber eigentlich ist er nie in dieser Funktion, ist er nie eingesetzt gewesen. Deswegen fällt die Erklärung für mich raus. Und dann ist natürlich die Frage, warum wendet sich der Mann sonst an Jesus? Weil er hätte ja eigentlich sonst zu einem normalen Rabbi können gehen mit dieser Frage. Warum fragt der Mann Jesus? Ich weiß es natürlich auch nicht hundertprozentig, aber ich könnte mir vorstellen, es hat mit dem zu tun, dass Jesus in seine Gleichnis und auch sonst einen Haufen über Geld redet. Und das ist speziell. Weil beobachtet euch mal selber, wie manchmal ihr über Geld redet. Jesus redet einen ganzen Haufen über Geld. Es gibt mehr Verse in der Bibel, wo es zum Thema Geld geht, als zum Thema Glaube, zum Beispiel. Oder als zum Thema Gnade. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Mann sich an Jesus wendet mit der Geldgeschichte, da geht es ja auch um Geld beim Erbe, das hat allenfalls damit zu tun, dass Jesus ganzen Haufen über das Thema schon gesagt hat oder überhaupt nur wird sagen. Und gleich, Jesus lehnt die Bitte ab, oder? Er sagt, er ist nicht in die Welt gekommen, um irgendwelche Erbstreitigkeiten, irgendetwas, wo die Leute da miteinander verhandeln, zu schlichten. Und dann ist ja wohl die Frage, ja, wegen was ist denn Jesus sonst gekommen, oder? Aber bevor wir uns das anschauen, schauen wir uns an, was Jesus sagt. Er sagt, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Andere Übersetzungsmöglichkeit oder ein wörtlichere Übersetzung wäre, das Leben gründet sich nicht auf Besitz. Das Leben gründet sich nicht auf Besitz. Also dann ist ja die Frage, was ist denn überhaupt Grundlage vom Leben, wenn es nicht unser Besitz ist, oder? Was sagt denn Jesus? Was ist denn Grundlage vom Leben? Bevor wir das klären, komme ich zum Punkt 2. Jesus warnt. Es heißt da in dem Gleichnis, wo Jesus erzählt, da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Ich habe es nicht ganz genau nachzählt, aber es ist eher selten, dass Gott zu irgendjemandem du törichter Mensch seid. Also wenn man es ganz wörtlich übersetzen würde, würde es dort heißen, du Narr. Und so gehen es auch die meisten Übersetzungen wieder. Du Narr. Aber es ist trotzdem sehr selten, dass Gott zu irgendeinem Mensch so etwas sagt. Und wegen dem ist für mich die Frage, warum sagt er denn überhaupt Narr? Und was bedeutet das überhaupt, du törichter Mensch? Das Wort ist ja nicht mehr so aschur, oder? Man sagt das jetzt eigentlich nicht so im alltäglichen Gebrauch. Aber ein Narr ist jemand, der die Sache nicht zu Ende denkt. Also jemand, der irgendetwas schnell, ein Gedanke, aber jemand, der die Sache einfach nicht zu Ende denkt. Oder jemand, der die Realität ignoriert. Also das, was alle anderen als klar empfindet und als wahr empfindet, das ignoriert der Mann. Oder, und das ist die biblische Definition von Narr, auch schon im Alten Testament, jemand, wo die göttliche Dimension von unserem Leben, aber auch die göttliche Dimension von der ganzen Welt ignoriert. Ein Narr ist jemand schlussendlich, wo es nur aufs Hier und Jetzt drauf ankommt. Auf das, was jetzt gerade zählt. Und sich keinerlei Gedanken macht, dass das Leben allenfalls auch eine Ewigkeitsperspektive könnte haben. Warum sagt Jesus zu dem Mann, du Narr? Ich habe ein paar Punkte rausgenommen. Das Erste, er will alles. Das ist das Faszinierende an dem Gleichnis. Und das macht ihn so wahnsinnig egoistisch. Ich habe mal angefangen, alle Wörter zu markieren, wo ich mich meiner mich vorkund. Also ich habe eine rechte Zeit damit verwendet, weil ich habe das doppelt gemacht, ich habe es für mein Skript gemacht und ich habe das da gemacht. Ihr könnt selber nachzählen, es spielt auch keinen Ruckel. Weil selbst dort, wo du stehst, im zweiten Abschnitt, im unteren Abschnitt, ist eigentlich er selber gemeint. Also selbst wenn er über jemand anders redet, meint er sich selber. Also das ist sozusagen die Steigerung vom Egoismus. Du redest über jemand anders, aber meinst eigentlich dich. Das ist speziell, das gibt es nur in dem Bibeltext. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir können es mal nachgehen, oder? Ich meine selbst, du, dir. Ist cool, oder? Ist cool. Und das ist genau der Effekt. Das ist der Effekt, den es hat, wenn man alles will. Das ist genau der Effekt, den es hat. Und deswegen warnt Jesus so vor dem Effekt, weil er sagt, wenn der Weg einschlägst, dann hinterher wirst du einfach egoistisch. Du siehst nur noch mich. Und wenn du vom Du redest, meinst du immer noch dich. Das heißt, du bist in dir selber gefangen. Alles Wählen macht dich egoistisch. Egoistisch heißt, du bist in dir selber gefangen. Alles Wählen hat auch kein Ende. Es ist ja super, Dete, das ist sehr anschaulich beschrieben in dem Gleichnis, oder? Der Mann hat einen Haufen geerntet, das kann man sich vorstellen, oder? Wie die Biege von Zuckerrüben oder die Wagenladige von Weizen oder von Mais oder ich weiß nicht, was sie dort angebaut haben. Also Zuckerrüben sind es wahrscheinlich nicht gewesen, aber ist egal. Wie das dort liegt oder wie das dort steht. Und man kann sich vorstellen, sie kommen an so kleine Schüre an und du weißt schon vorher, das wird nie reingehen, oder? Das ist einfach viel zu klein und er hat eine super Idee, oder? Er baut noch eine größere Schür. Auch noch eine größere Schür ist irgendwann begrenzt, oder? Also irgendwann ist auch noch eine größere Schür ist voll, oder? Und das Krasse ist, dass heute Reichtum ist nicht mehr in der Schüre, sondern heute ist unser Reichtum auf dem Bankkonto. Jetzt werde ich kurz eine Umfrage machen. Ihr dürft ganz ehrlich sein. Wem sein Bankkonto hat das Limit nach oben? Gibt es jemanden, also ihr dürft es aufstrecken. Ich würde es auch niemandem verraten. Aber wem sein Bankkonto hat das Limit nach oben? Wem sein Bankkonto hat das Limit nach unten? Also mir schon. Irgendwann im Minus, seit meine Bank, vergiss es, Alex Flor. Okay, also das perfide heute ist mit der Bankkonte. Und das hat schon damals angefangen mit der Schüre. Das perfide ist, es hat kein Limit. Es ist limitationslos. Und habt ihr gehört, was die Erklärung von Habgier ist? Daniela, würdest du es nochmal für alle wiederholen? Erklärung von Habgier. Ich habe es auch nicht mehr drauf, aber du... Ja, das ist ja gut, dass man das Handy hat, oder? Also, das Mordmerkmal der Habgier übersteigt damit jedes Normalmaß an Gewinnstreben. Das heißt, es ist endlos. Es hat kein Ende. Und es ist nicht irgendwann einfach mal genug, sondern... Wenn das Bankkonto sozusagen zu klein wird, dann nimmt man einfach das zweite dazu. Oder wenn die Schür zu klein geworden ist, dann nimmt man einfach die nächste, baut die nächste, oder? Und egal wie viel man hat Leute gefragt in der Schweiz, nicht irgendwo. Und zwar in ganz unterschiedliche gesellschaftliche Schichten und mit einem ganz unterschiedlichen Einkommen. Hätten wir Leute gefragt, wie viel Einkommen wäre für dich genug? Wie viel Einkommen wäre für dich genug? Kannst du geschwind selber die Frage überlegen? Wenn ich jetzt auf dich zukomme, würde sagen, wie viel Einkommen wäre für dich genug? Und Antwort vom typischen Schweizer lautet, es bitz mehr. Das habe ich nicht erfunden. Und check mal bei dir selber. Hast du können sagen, ja, eigentlich ist gut. Das ist alles wollen. Das sind so die Anfänge von alles wollen. Es hat kein Ende. Egal wie weit du oben bist, ein bisschen mehr möchte ich leiden. Und alles wollen hat da im Gleichnis ein wunderschönes Ziel. Ich meine, hey, ich komme aus der Ferien. Ich kann WhatsApp habe ich eigentlich Schwarzwälder Kirschtorte habe ich gepostet, weil ich gefunden habe, das ist der Inbegriff von diesen Ferien dort im Schwarzwald. Wir gehen dort immer gut zum Mittag essen und dann hinterher gibt es zum Abschluss vom Mittag gibt's immer eine Torte. Und bei mir ist natürlich eigentlich Schwarzwälder Torte gewesen, logisch, wenn man im Schwarzwald ist, oder? Aber ich habe auch zum Beispiel so eine Torte mit Äpfel unten drin und dann mit Rahm oben drauf. Also so fett Rahm. Und dann so ein Guss von Eierlikör. Also das mache ich natürlich nur in der Ferien. Also, ich weiß nicht, hätte es das in Adelboden auch, aber auf jeden Fall, also dort im Schwarzwald, das ist wie es muss, oder? Also wenn man dort gönnt, das ist schon eingeplant. Und das ist ja super, oder? Ich meine, der Mann dort in dem Gleichnis, der hat genau das gleiche Ziel, oder? Der hat genau das gleiche Ziel. Der sagt, gönn dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Hey, ich meine, wer sehnt sich nicht nach dem? Gönn dir etwas Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Das Problem ist, wenn du alles willst und wenn du schon ganz viel hast, dann wirst du keine Ruhe finden. Alles wollen führt eben nicht zur Ruhe. Und das hat mit dem letzten Punkt von alles wollen hat das zu tun. Wer alles will in der Welt, der konzentriert sich eben nur auf die Welt und nicht über das drüber aus. Es heißt dort, ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Wenn man dort im griechischen Urtext, das Neue Testament ist ursprünglich in Griechisch geschrieben und deswegen schaue ich einmal, was steht dort im Griechisch. Dort steht, alles, was ich habe, alles, was mich ausmacht. Man könnte auch sagen, mein ganzes Leben. Also ihm sein ganzes Leben ist etwas, wo man in eine Schür unterbringen kann. Das heisst, nichts Immaterielles, sondern alles ist irgendwie greifbar. Und da muss ich sagen, das ist doch ein armer Typ. Weil alles, was in seinem Leben zählt, ist Sachen, die man anlangen kann. Wo man irgendwie in einer Schür unterbringen kann. Und das ist genau die Folge von dem, wenn man in der Welt, wo wir jetzt leben, alles will, dann konzentriert man sich auf die Sachen, wo greifbar sind, wo man anlangen kann, wo man vor Augen haben kann. Und dabei, und das finde ich ein sehr schlaues Versli, dabei wissen wir doch alle, du kannst, mit Geld kannst du ein Haus kaufen, aber kein Zuhause. Mit Geld kannst du eine Uhr kaufen, aber nicht die Zeit. Mit Geld kannst du ein Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Mit Geld kannst du ein Buch kaufen, aber kein Wissen. Einen Arzt, aber keine Gesundheit. Eine Position, aber nicht Respekt. Blut, aber nicht das Leben. Du kannst Sex kaufen, aber nicht Liebe. Problematik ist, und deswegen warnt Jesus, Problematik ist, wenn wir da in dieser Welt alles wenden, dann konzentrieren wir uns schlussendlich auf die falsche Sache. Auf all die Sachen, die vorher, also die im ersten Teil von den Versen kommen, auf die Sachen, die vorne stehen. Und die Frage ist ja, was ist denn die Idee von Jesus? Also wie sollen wir denn sonst in dieser Welt leben, wenn es das nicht ist, möglichst viel zu wählen und möglichst immer mehr zu wählen und möglichst viel von den Sachen zu wählen, die man kann greifen, die man kann anschauen kann, die man kann besitzen kann. Und da ist der Text eigentlich recht spärlich. Da habe ich müssen ein bisschen Sachen dazu nehmen. Aber die Bibel ist ja gross genug, da gibt es noch genug Sachen rundherum. Der Vers, wo ich mich jetzt darauf beziehe, steht im 21, Lukas 12, 21. Dort steht: Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Das heißt, alle die, wo sagen, ich wette alles, jetzt, hier, sofort, die werden hinterher nichts haben. Weil das ist ja das Krasse in dem Gleichnis. Der Mann stirbt und was kann er von dem in die Ewigkeit mitnehmen? Von dem, was er angehäuft hat, in seiner Schür, in seiner noch grösseren Schür? Nichts. Ich habe mich gefragt, ja, was bedeutet das, was Jesus da am Ende von dem Gleichnis sagt? Was bedeutet das? So geht es dem, der auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das? Was sagt Jesus da? Reich sie in Gott, oder? Das wäre sozusagen wie das Gegenteil. Was bedeutet reich sie in Gott? Ich glaube, es ist erstmal das Erkennen, ich bin arm. Normale Religion funktioniert so. Sammle viele Punkte. Werd ein guter Mensch. Mach viel Gutes. Und Gott wird viel Gutes für dich machen. Oder Gott wird dich hinterher in den sogenannten Himmel lassen. So funktioniert normale Religion. Normale Religion funktioniert so, werd reich durch das, was du machst oder das, was du bist, sieg ein Reicher und dann hinterher wird Gott dich reich beschenken. Das Christentum funktioniert anders. Das Christentum sagt, sieg arm. Du musst nicht reich sein, sondern sieg arm. Und nicht mal materiell, sondern sieg arm in der Idee von, du musst es nicht schaffen. Du darfst schwach sein. Es kann sein, dass du es nicht verdienst. Höchstwahrscheinlich ist es so, dass du es nicht verdienst. Aber das ist kein Problem. Sondern, und das ist das, wie das Christentum funktioniert. Wir dürfen reich sein durch Jesus. Es heißt im 2. Korinther 8, Vers 9, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Anders ausgedrückt, Reichtum im Sinn von Jesus beginnt immer bei Armut. Wie es bei Jesus selber mit Armut angefangen hat. Ich meine, geboren in einem Stall. Also der Mail ist, glaube ich, in Bülach auf die Welt gekommen. He? Okay, Bülach Spital. Das ist lässig, glaube ich. Also gegenüber einem Stall. Denn aufgewachsen und hinterher hat er seine Arbeitsstelle aufgegeben. Er war angewiesen auf Spenden, die hat er bekommen, sonst hätte er wahrscheinlich nicht 3 Jahre predigen und durchs Land ziehen. Er hat keine Organisation gegründet, er hat keine Werbung gemacht, aber er ist bis heute der Mann, der am meisten Einfluss hat in der ganzen Welt. Aber das Neue Testament sagt, angefangen hat es mit Armut. Und durch die Armut, wo Jesus hatte, werdet mir reich. Und das ist das, was wir am Kreuz am besten sehen. Er hat dort nicht ein bisschen von seinem Lohn gegeben. Er hat auch dort nicht einfach noch ein bisschen mehr gemacht als sonst, also ein bisschen darüber ausgeschafft, sondern er hat dort alles gegeben, was er noch hatte. Das war sein Leben. Und er ist dann wirklich am Ende gesehen. Er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Das ist eine Armut, wo Erfüllung bringt. Das ist eine Armut, wo Erfüllung bringt, nicht im Sinn von grossen Schüren, nicht im Sinn von vielem, wo wir hinterher anlangen können, aber im Sinn von Freude, im Sinn von Frieden, im Sinn von dem, was wir Gutes empfangen, im Sinn von Geduld, Treue, Sanftmut, Freundlichkeit. Wer der Reichtum bei Jesus schmeckt und sieht, der merkt, das ist tatsächlicher Reichtum. Ich habe in der vorherigen Stelle im Töstal habe ich viel mit alten Leuten zu tun gehabt. Und ich habe gemerkt, im Alter werden Konzepte, die man das Leben lang verfolgt hat, die prägen sich im Alter besonders aus. Im Alter haben die wenigsten von diesen Leuten ein neues Konzept einüben. Also das, was sie das Leben lang prägt hat, das ist hinterher auch im Alter so vollendig sozusagen gekommen. Wenn sie das Leben lang nichts anderes gemacht haben, als hinter dem Geld herzujagen, war das Wichtigste im Alter, was wird mit meinem Erbe? Weil dann kann man ja nicht mehr selber am Geld hinterherjagen, dann muss man denen hinterherjagen, wo hinterher das Geld haben, wo man selber verdient hat. Andere, die einen anderen Schwerpunkt gewählt haben, haben im Alter können Freude, Friede und Gnade ausstrahlen. Und ich sage euch, das hat man zum Teil schon gemerkt, wenn man in die Zimmer reingegangen ist. Und wenn man aus diesen Zimmern rausgegangen ist, ist man meistens als Beschenkter raus von diesen Leuten, die in ihrem Leben den anderen Schwerpunkt gewählt haben, den, wo Jesus vorschlägt. Ich gebe gerne. Und ich will das heute ganz offen definieren. Ich gebe gerne ist das Prinzip von Leuten, die von Jesus reich beschenkt worden sind. Wenn du nicht reich beschenkt worden bist oder wenn du denkst, Jesus hätte dich nicht reich beschenkt, dann wirst du nie gern geben. Dann wirst du nämlich immer müssen probieren, selber das Zeug beieinander zu behalten. Aber wenn du merkst, Jesus Christus hat mich reich beschenkt, mit allem, was ich brauche, und mit der grössten Sicherheit, die es geben kann auf dieser Erde, nämlich, dass er für dich noch da ist, wenn du nachher gestorben bist. Wenn du den Reichtum entdeckt hast, weil er arm geworden ist am Kreuz, dann wirst du können gehen, in einer anderen Art und Weise. Und ich werde ein paar Beispiele machen und vielleicht spricht dich das ein oder andere Beispiel an, auch für die kommende Woche. Wenn du diese Woche irgendwo Freude erlebt hast, eine grosse Freude, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Jesus sich freuen wird, wenn du die Freude wirst teilen. Hat der Pierre heute da vorne erlebt? Wer hätte sich alles können mitfreuen? Das ist genau das, was Jesus will. dass das, wo mir überkommt, dass mir das einander zugänglich macht. Und dass mir, wenn mir euch freut, anderen davor könnt sagen, freut euch mit. Wenn du geduldig worden bist, weil du gemerkt hast, Jesus ist mit mir geduldig, dann wirst du merken, du kannst auch mehr Geduld haben mit den Leuten, die dich jetzt nerven. Wenn du mit etwas Gutem beschenkt wirst, vielleicht jeden Tag kannst du dir das Essen leisten, wo du gern hast, dann ist es vielleicht eine gute Idee, Leute teilhaben zu lassen an dem Essen, wo du jeden Tag dir kannst gönnen. Wenn du jeden Tag merkst, du stehst auf und bist eigentlich fähig zu laufen, und ich nehme an, das trifft für alle zu, die jetzt da hocken. Aber du weißt ganz genau, da gibt es in deinem Umfeld Leute, die heute nicht da sein können, weil sie es einfach nicht geschafft haben aus dem Bett. Dann wäre es eine Idee, einen Teil von deiner Zeit mit diesen Leuten zu verbringen. Und wenn du merkst, dass Gott dich mit Finanzen versorgt hat in den letzten Jahren, dann wäre es eine Idee, einen Teil von deinen Finanzen Menschen zur Verfügung zu stellen, die nicht mal können, ihr tägliches Brot überkommen. Es gibt jetzt wie zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die Pharisäer gewählt haben. Sie haben, wie sie im Gesetz gelesen haben, man muss geben. Sie haben wegen dem gegeben, weil es im Gesetz gestanden ist. Und das ist die Möglichkeit, wo Jesus Christus schlicht verwirft. Wenn er sagt, das ist nicht eine von meinen Optionen. Also wenn du das heute so verstanden hast, jetzt muss ich irgendetwas geben, was ich bisher für mich allein haben können geniessen, dann haben wir tatsächlich ein Missverständnis produziert heute Morgen. Weil das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber wenn du merkst, mal, da habe ich irgendetwas bekommen von Jesus Christus, wo noch mehr auslösen wenn ich es weitergebe, dann haben wir uns, glaube ich, richtig verstanden. Und wenn du merkst, dass du das im Moment nicht kannst, dass dich Sachen zurückhalten, wirklich können freigebig zu geben von dem, was Jesus dir gegeben hat, dann gehst du wieder zurück auf Feldeis. Dann bist du einer von denen, der arm ist. Und das ist kein Problem bei Jesus Christus, wenn wir sagen, wir sind arm. Das ist kein Problem, wenn wir sagen, wir sind schwach. Wir können es aus uns raus nicht. Wie genau wegen dem ist er ja gekommen? Um uns nicht an dem Punkt zu lassen, sondern uns in die Freiheit zu führen und uns das zu schenken, was er den Menschen auch geschenkt hat. Ein Herz, das gern gibt. Wenn du mich fragst, was ist die Zusammenfassung von dem Sonntag, dann sage ich zu dir, gib gern, weil Jesus dir gibt. Amen. Ich bete, dann singe mir, O Gott, schaffe in mir ein reines Herz. Und Herr Jesus Christus, das ist mein Wunsch, dass ich noch mehr entdecke, wie reich du mich beschenkst. Jeden Tag neu. Und in ganz unterschiedliche Bereiche. Ich danke dir für jedes einzelne Geschenk, was ich in den letzten Jahren, aber auch in den letzten 24 Stunden von dir bekommen habe. Und das ist viel. Ich danke dir, dass ich dir mein ganzes Leben verdanke. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, führ du mich auf den Weg, wo du dir für mein Leben vorstellst. Ein Weg vom Teilen, ein Weg von der Großzügigkeit, ein Weg vom Gehen. Und du weißt ganz genau, wo mein Herz zögert, wo ich nicht will, wo ich zurückhalte. schaff du in mir, Herr, es reins Herz. Und Lord, du mich durch den Geist erneuert werde. Ich bitte dich drum. Amen.